Ich darf beruflich immer wieder mal in Spitäler und Altersheim. Die Psyche, die sind auf die einen Seite etwas Schönes und gleichzeitig auch beelendend. Gewisse Menschen sitzen den ganzen Tag in ihrem Stuhl und ja, sind einfach dort einen Tag lang. Andere können nicht mehr aufstehen, die liegen nur im Bett. Dreimal am Tag gibt es ein wunderbares Essen. Aber es schmeckt dir eigentlich nicht mehr, du magst gar nicht mehr. Fernsehen schauen und lesen geht auch nicht mehr, weil die Augen zu schwach sind. Radio hören, hörst du es nicht mehr, trotz besten Hörgeräten, keine Chance. Dummerweise funktionieren die Nerven noch. Die senden ständig Schmerzsignale. Und ich bin extrem froh, gibt es Schmerzmittel, die das Gröbste überdecken. Obwohl, die haben auch wieder Nebenwirkungen, Schwindel, Verdauungsbeschwerden. So kann alt sein, ausgesehen. Alt werden, ausgesehen. Meine Großmutter ist eines Nachts gestürzt. Sie ist dann neben dem Bett liegen geblieben, bis man sie am nächsten Tag gefunden hat. Völlig unterkühlt. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lungenentzündung gekriegt hat. Sie ist dann ins Spital gekommen, hat sich nie mehr erholt, ist dann irgendwann gestorben. Wenn ich sie jeweils besucht habe, dann sind so vier Betten in diesem Zimmer gewesen, vier alte Frauen. Meine Großmutter, sie war einfach schwach gewesen. Dann auf der anderen Seite war eine Frau gewesen, die hat immer so gestöhnt und so. Und ich habe immer gedacht, braucht die Frau Hilfe? Hat die Schmerzen? Und ich habe mit der Zeit gemerkt, die stöhnt immer so. Das ist irgendwie ihr Normalzustand. Eine andere Frau hat irgendwie so hergeröchelt, vor sich hergeröchelt und der Speichel ist ihr ständig runtergelaufen. Und eine dritte Person hat immer schwieriges Zeug geredet. Sie müssen jetzt dann gleich in den Stall gehen, Kühe melken und ich weiss nicht was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dort ein Jugendlicher, das war für mich wie ein Gruselkabinett. Nein, ich sage, wie es auf mich gewirkt hat. So kann das Ende auf dieser Erde aussehen. Als junger Mensch habe ich mir nicht viel Gedanken gemacht, wie man stirbt. Oder wie es alt werden sein könnte und aussehen könnte. Aber ich werde auch älter und ich merke so, die Konfrontation im Altersheim oder bei Beerdigungen, es sterben übrigens auch junge Menschen, die gehen zum Nachdenken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aufs Altwerden und aufs Sterben freue ich mich nicht besonders. Ich habe ein bisschen ein Unwohlgefühl dabei, ein bisschen Angst, Schmerzen. Es hat einmal jemand gesagt, mein Vater war kein Held, er hat es auch geschafft zu sterben. Also werde ich es auch schaffen. Ich weiss, es hört sich jetzt alles sehr trostlos und hoffnungslos an. Aber mal ganz ehrlich, so ist doch das Leben. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Im Volksmund sagt man, das Leben ist kurz wie eine Hühnerleiter, kurz und verschissen. Die Bibel drückt sich ein bisschen anders aus. In Psalm 90, Vers 6 und 10 heißt es, am Morgen blüht es und sprost es auf. Es ist dreht vom Gras. Am Abend welkt es und verdorrt. Das Gras ist dort ein Sinnbild fürs Leben. Das Leben blüht auf und in einer kürzesten Zeit verdorrt es wieder. Im Vers 10 lesen wir, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Das Leben, es fliegt wieder vor. Kennen das auch? Also wenn man älter wird, merkt man das. Fragt man sich manchmal, wo sind all die Tage geblieben? Wo ich mit 20 noch gedacht habe, jetzt fängt das Leben an und jetzt bist du bald 50. Wo sind die 30 Jahre geblieben? Ein Hauch, he? Fort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das klingt bis jetzt sehr hoffnungslos, oder? Nun, wer mich kennt, der weiß, dass das nicht das Letzte ist. Ich habe eine feste, tiefe Hoffnung. Wenn wir uns Gedanken machen über das Altwerden, dann stellt sich die Frage, was ist das Ende oder wo führt es her? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Altwerden. Freust du dich richtig darauf, endlich können ins Altersheim oder ins Pflegeheim? Oder ich weiß auch nicht, was endet. Ich glaube, es lohnt sich, über unsere Endlichkeit nachzudenken. Ich bin froh um die Altersheim und die Beerdigungserfahrungen. Ich glaube, sie haben meinem Leben eine andere Dimension gegeben, Tiefe gegeben. Ich kann über das Leben auch viel nachdenken. Ich nehme es viel bewusster wahr. Ich bin viel dankbarer geworden durch das. Dankbar für das, was im Moment ist. Und wenn du Jesus kennst, möchte ich dir zusprechen, du hast eine feste Hoffnung. Wir befinden uns immer noch in der Apostelgeschichte, in dieser Reihe. Der Paulus befindet sich auf dem Weg nach Rom und er kommt von Jerusalem. Das ist hier nach Caesarea. Er ist dort von einem Anwalt angeklagt worden, vor dem Felix. Und wir lesen kurz aus Vers 24, der erste Vers. Da sehen wir so das Setting, in was spielt unsere Geschichte heute. 5 Tage später kam der hohe Priester Hananias zusammen mit einigen Ratsältesten, um einen Anwalt namens Tertullus nach Caesarea, um beim Gouverneur Anklage gegen Paulus zu erheben. Und ihr habt ja den Text im Vorfeld können lesen, wir verschicken das einmal via E-Mail. Und dann streicht ihm der Anwalt, dem Felix, ein bisschen Honig ums Maul. Das ist damals so, du grosser Felix, und wir rühmen deinen Namen und bla bla bla. Und dann kommt es zur Anklage, das ist Vers 5. Und da heisst es, der Grund für unser Erscheinen ist folgender. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann hier gefährlicher ist wie die Pest, also der Paulus. Er ist der führende Kopf der Nazarener-Sekte. Und überall in der Welt stürzt er die Juden in Verwirrung, sodass es zu Unruhen und Auseinandersetzungen kommt. Dann folgen noch ein paar Anschuldigungen, die aber nicht haltbar sind, von den Leuten, die mitgereist sind. Und der Felix fordert den Paulus auf, sich zu verteidigen. Und der Paulus macht das übrigens auch. Er streicht dem Felix auch ein bisschen Honig ums Maul. Der grosse Felix und ich weiß nicht was. Und dann kommt er zum Zentralen. Vers 14 und 15. Dort sagt er, zu jener neuen Glaubensrichtung allerdings, die Sie als sektierisch bezeichnen, bekenne ich mich frei und offen. Denn ich kann dir versichern, dass ich gerade auf diese Weise dem Gott diene, dem schon unsere Vorfahren dienten. Und das ist nach wie vor, und dass ich nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Mose und in den Schriften der Propheten steht. Weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung, eine Hoffnung, die ich mit meinen Anklägern teile, dass alle Menschen vom Tod auferstehen, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Und im Vers 21 heißt noch, ich stehe heute vor Gericht und werde von euch angeklagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Der Paulus hat eine feste Hoffnung, weil ich auf Gott vertraue. Das ist der Grund von seiner Hoffnung. Darin begründet sich seine Hoffnung. Er vertraut auf Gott. Jesus ist ihm begegnet, auf dem Weg nach Damaskus. Er hat ihn gesehen, Jesus hat mit ihm geredet. Er ist umgekehrt. Und er hat Jesus als Auferstandenen erlebt. Weil ich auf Gott vertraue. Das ist ja meine Hoffnung. Im Angesicht vom Älterwerden, im Angesicht vom Sterben, ist Gott unsere Hoffnung. Eine Person. Jesus Christus. Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Der Gott, der die Milliarden von Sternen gemacht hat. Der Gott, der auch dich ganz persönlich gemacht hat. Das ist meine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Und du bist sogar in seinem Ebenbild gemacht. Ebenbild heisst, dass wir mit Gott kommunizieren können, dass wir mit Gott Gemeinschaft können haben. Etwas Fantastisches. Wir haben nicht nur einen Instinkt wie dir, sondern einen Verstand. Und der Gott, der alle Macht hat, der Anfang und, also der ohne Anfang und ohne Ende ist, der Gott, den dürfen wir Papi nennen. Daddy. Der ist da. Und im Jesaja-Brief, im Prophet von Jesaja 46, Vers 4, ist ein Vers und der gibt mir Mut fürs Alter. Den müssen wir nochmal anhören. Auch bis in euer greisen Alter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde retten. Gott sagt dem Volk Israel, ich trage euch bis ins hohe Alter. Bis du alt und grau wirst. Und einige kennen das schon. Und wer schon ein bisschen grau ist, der hat schon vieles erlebt. Und der weiß, es ist so hilfreich, wenn ein Gott da ist, der hebt, einen wieder aufrichtet. Ein Gott, der einem trägt in schwierigen Zeiten. Ein Gott, der einem rettet. Ich finde das ein ganz starker Vers. Ich lese den oft bei älteren Personen am Pflegebett. Am Sterbebett. Der Paulus steht vor Gericht. Die Menschen haben schon mehrfach für ihn den Tod gefordert. Schließlich ist er gefährlicher als Pest und das war damals wirklich gefährlich. Und er hat eine feste Hoffnung, weil er auf Gott vertraut. Jetzt auf was vertraut er? Worin besteht seine Hoffnung? Im Gleichen, wo eigentlich auch seine Ankläger hoffen. Ich lese nochmal. Ich stehe heute vor Gericht und werde von euch angeklagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Und seine Hoffnung ist darin bestanden, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Und dieser Hoffnung möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Was bedeutet das, die Auferstehung? Und wir finden in der Bibel ein paar wichtige Aussagen. Ich lese mal 1. Korinther 15, Vers 20 und Vers 23. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Jesus ist Garantie, dass auch wir einmal werden auferstehen. Jesus ist auferstanden, und darum ist es so wichtig, dass das Grab damals leer war und nicht einfach eine nette Geschichte war, die die Jünger irgendwie erfunden haben. Jesus ist auferstanden, das ist Gewähr, dass auch wir einmal auferstehen. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Ganz interessant, Jesus ist der Erste, der verstanden ist, und wenn Jesus wiederkommt, werden die zu ihm gehören, die Gläubigen, auferstehen. Ich glaube, Jesus wird noch zweimal zurückkommen. Einmal wird er zurückkommen, um die Gläubigen zu sich zu holen. Und das zweite Mal wird er zurückkommen, um Gericht zu halten. Und zwischen ihnen ist wahrscheinlich das tausendjährige Reich, wie auch immer das aussieht und wie auch lang das immer ist. Also Jesus kommt zurück, er sagt von der Wolke her, und wir werden ihm entgegengerückt und die Gläubigen, die gestorben sind, werden aus den Gräbern auferstehen und zu ihm der Wolke entgegengehen. Das ist unsere Hoffnung. Also wir bleiben nicht irgendwie im Dreck liegen, sondern wir auferstehen zu einem neuen Leben. Ich möchte 2. Korinther 5, Vers 9 und 10 lesen, wo die Hoffnung weiter entfaltet. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo es offengelegt wird, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, das er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Der Paulus redet hier von den Christen. Und er redet hier das Wort Bema Christi, der Richterstuhl Christi. Muss ich ganz kurz erklären. Der Bema, also der Richterstuhl, hat es bei den damaligen ismitischen Spielen gegeben. Das war so wie Olympiade. Und wenn du gut warst, bist du vor der Bema gekommen, vor dem Richterstuhl, und dann hast du deine Gaben gekriegt. Also vielleicht einen Lorbeerkranz, hast du vielleicht nicht so viel anfangen können. Aber andere haben Steuererleichterung gekriegt oder sonst irgendwelche Vergünstigungen. Also da sind Geschenke verteilt worden. Und das Wort wird jetzt für den Richterstuhl Christi gebraucht. Jesus wird den Gläubigen, wenn sie verstehen, Geschenke machen. Sie belohnen. Für was? Für die guten Taten. Das ist mal unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Wir werden mal von Jesus, von der Richterstuhl Christi kommen und für alles Gute belohnt werden. Und mag es noch so klein sein. Bei dem Gericht geht es nicht darum, ob du gerettet bist oder nicht gerettet bist. Das ist das zweite Gericht. Das ist ein anderes Gericht. Wer sein Leben mit schlechten Materialien gebaut hat, aber an Jesus geglaubt hat, von dem heisst es, er wird wie durchs Feuer hindurch gerettet. Wie durchs Feuer, nicht durchs Feuer. Das ist nicht mit irgendwie der Fegfeuer oder so. Es heisst wie durchs Feuer. Er ist einfach gerade noch gerettet. Später nach dem 1000-jährigen Friedensreich, der Satan wird einmal freigelassen, folgt auf Verstehung von den Toten und nicht zu Jesus gehören. Und sie kommen ins Endgericht, wird ein anderes Wort gebraucht dort, als der Bema Christi. Ich möchte aber weiter zu unserer Hoffnung kommen. Ich lese Vers, oder 1. Korinther 15, Vers 24 bis 28. Und dann wird Christus die Herrschaft Gottes dem Vater übergeben, dann werden alle gottfeindlichen Mächte, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet, dann ist das Ziel erreicht. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihm zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Das ist unsere Zukunft. Der Tod wird besiegt sein. Die Macht wird besiegt sein. Endgültig. Sie haben keinen Einfluss mehr auf unser Leben, wie sie das heute zum Teil haben. Und in Vers 42 bis 45, entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er auferweckt wird, ist er unvergänglich. Also die Vergänglichkeit, die spüren wir jeden Tag. Krankheit, Schwäche und. Und dann ist er mal unvergänglich. Erst ist er unansehnlich. Also kannst du ja nicht anschauen. Jetzt gewisse haben wahrscheinlich das Gefühl, ich bin doch mega hübsch. Das will ich dir auch gar nicht absprechen. Aber im Vergleich zu dem, was kommt, ist das, was wir haben, unansehnlich. Schwach. Er ist unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das wird wunderbar sein. Erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelebt wird ein irdischer Körper, auferweckt ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Deshalb zeigt, dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Also ein neuer Körper, Körper dem, wo Jesus entspricht. Wir werden nächstes Jahr eine Predigtreihe haben über Himmel und Hölle. Und ein Thema wird sein, der neue Körper, den wir kriegen in Jesus. Da finden wir ganz vieles in der Bibel. Wie wird mal unser neuer Körper sein, den wir kriegen, wo sie wird, wie Jesus ist? Das ist total faszinierend. Also ich freue mich darauf. Ich kann durch die Tür laufen, ohne mich aufzumachen. Das ist unheimlich praktisch. 1. Korinther 15, 54 und 57 und 58. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Halt daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Hey, was für eine Hoffnung, oder? Das ist doch der Hammer. Es wird nicht vergeblich sein. Das, was wir durch Jesus gekriegt haben, durch Jesus Christus, haben wir den Sieg geschenkt gekriegt. Wir werden den Tod überwinden als Geschenk. Nicht, weil wir toll gelebt haben oder besonders gut gewesen sind. Es ist einfach ein Geschenk. Und jetzt dürfen wir uns noch für die Sache des Herrn einsetzen. Wie es sich lohnt. Es ist doch der Hammer. Ich möchte dich fragen, hast du die Hoffnung? Hast du das vor Augen, wenn du ans Altwerden denkst? Es hat super gut gepasst. Wir haben Seniorennachmittag am vergangenen Donnerstag. Der Markus Müller war hier von der Heimstätte Remis Mühli. Und er hat gesagt, er fragt die Leute nicht mehr. Er besucht ja ständig die Leute im Altersheim. Er fragt nicht mehr, wie geht es dir? Weil denen geht es allen schlecht. Und wenn sie an das erinnert werden, geht es dann gar noch eine Runde schlechter. Dann fangen sie an mich zu verklagen und dann geht es eine Runde schlechter. Er fragt etwas anderes. Er fragt, was du siehst. Was kommt auf dich zu? Was du siehst? Was ist deine Vision vom Leben? Ich finde das ganz faszinierend. Würde unser Leben nicht anders aussehen, wenn wir von hinten her leben würden? Vom Tod her. Nein, nicht vom Tod her. Von der Hoffnung. Wie würde unser Leben aussehen? Hast du die Hoffnung? Bist du ein Kind von Gott? Jesus ist für dich gestorben. Am Kreuz. Er ist schon verstanden, er lebt und er ruft dich zu sich. Bist du das Kind von Gott? Oder anders gesagt, in welches Gericht kommst du mal? Vor den Richterstuhl Christi oder ins Endgericht? Das ist doch die entscheidende Frage. Da wird vieles unbedeutend, was jetzt so bedeutend und wichtig scheint. Und anders kriegt Gewicht. Ich gebe es zu, ich habe Angst vor Schmerzen. Ich habe Angst vor dem Sterben. Habe ich noch nie gemacht. Das ist etwas Ungewohntes. Und gleich habe ich eine ganz grosse Hoffnung, weil ich weiß, was kommt durch das Sterben durch. Sterben und Schmerzen gehen vorbei. Aber das Leben bleibt ewig. Und warum habe ich die Hoffnung? Weil ich auf Gott vertraue. In dem liegt Hoffnung. Nicht in dem, was ich mache oder nicht mache. Weil ich auf Gott vertraue. Worauf setzt du dein Vertrauen? Haltet das stand? Die Hoffnung, dass wir alle wieder mal vom Tod auferstehen werden, soll uns wirklich in unserem Bewusstsein bleiben. Und ich habe so ein kleines Kärtchen gemacht, ich habe es jetzt irgendjemandem verleiht. Nein, da liegt sogar. Hoffnung, Apostelgeschichte 24, Vers 15, also ein Vers, den wir heute anschauen. Beim Ausgang ist so ein Bistrotischchen, dort liegen die Vers. Nimm doch so einen Vers mit. Dann ins Portemonnaie, kleben an Spiegel, ich weiß nicht wohin. Einfach, dass dich erinnert. Weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung, eine Hoffnung, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich nicht oder die sich gegen Gott auflehnen. Führt das wieder vor Augen, immer wieder neu. Das macht unser Leben aus. Das Ziel. Und was wir jetzt erleben, wenn es auch manchmal mühsam ist, können wir viel besser überwinden, wenn wir die Hoffnung haben. Ich lade jetzt gerade dich zum Fragen stellen. Vielleicht möchtest du etwas ergänzen, vielleicht hast du etwas erlebt. Du darfst gerne vorkommen und das mit uns teilen. Aber ich möchte noch beten vorher. Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns ein Ziel gibst. Dass du uns in deinem Wort offenbarst, wir werden vom Tod auferstehen. Wir werden ein neues Leben kriegen. Wir werden ganz neu sein von unserer Art her. Man wird sich erkennen, das wissen wir auch von der Bibel her. Und gleich wird vieles ganz neu sein. Vater im Himmel, ich danke dir für die Hoffnung, die du uns gibst. Und dass die Hoffnung an dir liegt. Und wir dürfen einfach das im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus annehmen. Danke für das Geschenk. Danke für ja, für die Kraftquelle, für unseren Alltag. Ja, wir vertrösten uns nicht auf die Ewigkeit, sondern wir leben im Jetzt, aber wir freuen uns auf die Ewigkeit. Und Jesus, hilf uns, unsere Gaben und Fähigkeiten in das zu investieren, was wesentlich ist in dieser Welt. Und dass wir uns nicht ab Kleinigkeiten und ab Unwichtigem aufregen und aufhalten lassen. Hilf uns, mit dieser Hoffnung zu leben. Und ja, dass wir hier in der Frediken als Kinder der Hoffnung dafür bekannt sein. Als Menschen, die eine Hoffnung haben, über den Tod raus. Eine gewisse Hoffnung, weil wir auf dich vertrauen. Danke vielmals. Amen.